Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fleig.
Da sind wir wieder.
Ja, und Chris hat wieder eine Stimme.
Ich habe wieder eine Stimme, ja.
So halbwegs.
So halbwegs, ja. Mein Gott, nochmal hat mich das umgeworfen, ey. Also, ich hatte einen viralen Infekt und jetzt so taste ich mich mit langsamen Schritten wieder zurück ins Leben, ey. Ganz lange nicht so umgehauen wie die letzten anderthalb Wochen, muss ich sagen. Und ja, jetzt so ein Podcast-Aufnahme mit dir geht so einigermaßen, aber ich bin noch sehr wackelig auf den Beinen, muss ich sagen.
Deswegen gebe ich auch das Thema vor und halte Monologe heute.
Ja, fantastisch. Aber ein fantastisch tolles Thema, nämlich das Thema Blitzclub, Raphael.
Ja, das Thema Blitzclub.
Jetzt ganz muss man toll, das ist ja auch eins deiner Steckenpferde, so,
das
ne?
Ist, der Blitzclub. Genau, aber man muss natürlich trotzdem nochmal dazu sagen, man muss dazu sagen, das ist ungefähr so, wie ich sagte, obwohl ich noch gar nichts gesagt habe, ist natürlich im Zweifel nicht
jedem. Hast du schon was gesagt? Raphael, hallo?
Ist im Zweifel nicht jedem ein Begriff, erklären wir aber natürlich im Laufe des Podcasts. Der Blitzclub ist ein Club in London gewesen. Und das war, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, es war der Club in London. Der Club aller Clubs im Sinne unserer Lieblingsmusik.
Ja, kulturell hat der eine Menge bewirkt, ne?
Ja, genau. So sieht's aus. Übrigens, ich habe einen Tipp, aber den gebe ich im Laufe des Podcasts erst ab, weil sonst würde man etwas vorwegnehmen. Soll ja spannend bleiben.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wie meine Woche war, habe ich dir ja schon geschildert. Also viel ist da nicht passiert. Wie war deine Woche denn eigentlich?
Bei mir ist auch nicht viel passiert. Wir legen gerade nicht auf, diese Woche und auch die nächsten zwei, drei Wochen nicht. Und das ist ganz gut. Meine Woche bestand aus Buchhaltung, Steuererklärung und weiter so langweiligen Sachen. Ich mag das aber sehr gerne. Weil ich ein sehr ordentlicher Mensch bin, mag ich auch Buchhaltung. Also ich hätte auch Buchhalter werden können. Was natürlich nicht ganz negativ oder nicht ganz schlecht ist für den Job, wenn man selbstständig ist, darunter leiden, glaube ich, immer sehr viele Selbstständige, dass sie genau so eine Disziplin nicht so gut können. Kann ich eigentlich ganz gut. Damit habe ich die Woche verbracht, mit vielen Leuten getroffen, viel an meinen Projekten gearbeitet und so weiter. Also nichts, aber überhaupt nichts Spektakuläres.
Ja, aber muss auch mal sein, ne?
Ich finde es super. Kann man jetzt halt nichts erzählen. Ist halt so.
Ich bin gerade einen kurzen Moment weggenickt, aber ich. Ja, also, nee, klar, muss natürlich sein. So langweiliger Kram, genauso auch wie der langweilige Kram, wieder auf die Beine zu kommen. Mein Gott, nochmal, ey, das ist echt, das fällt einem ja so die Decke auf den Kopf, ne? Wenn man nichts anderes tun kann, als auf der Couch hängen.
Ja, kann man schön Filme gucken. Ist doch super.
Ja, auch das ging nicht so mit Gliederschmerzen und so. Oh, das war alles schwierig. Aber du, positiv bleiben und zurück zu unserem Thema Blitzclub. Der war ja deswegen so legendär, weil er eine ganze Generation eigentlich in neue Richtungen gelenkt hat, oder?
Ja, wobei, wie so oft ist es natürlich so, wenn man denkt, dass so ein Unternehmen macht, weiß man das ja noch nicht. Aber man kann einfach mal die drei Protagonisten oder mehrere Protagonisten nennen, die da beteiligt waren. Denn dann kommt man so ein bisschen auf den Punkt. Also der Host oder der Ideengeber war Steve Strange. Das war nicht nur der Sänger von Visage, daher kennt man ihn nämlich. Also die Stimme und vor allen Dingen das Aussehen. Das ist, wenn man Visage sieht, Videos ist immer, also Fade to Grey zum Beispiel, sieht man immer Steve Strange ganz groß. Aber der hat natürlich vorher schon viel gemacht. Der hat nämlich auch schon zwei Clubs sogar, meine ich, vorher gemacht. Studio 21 ist, glaube ich, in St. Moritz. Da haben die vorher schon was gemacht. Man muss dazu sagen, Blitzclub gab es nicht mal ein ganzes Jahr, ne? Wir reden von 1979 bis 1980.
Ich wollte gerade fragen, wir reden von Ende der 70er Jahre, ne? In
ganz
England.
Genau. Und zwar nur dienstags. Auch spannend. Das ging soweit. Also die waren schon so ein bisschen bekannt in London, wobei man auch sagen muss, diese Zeit und diese Musik und diese ganze Szene, das war natürlich trotzdem ein Dorf zu der Zeit. Also man kannte sich untereinander, das waren nicht so viele, die fielen sehr auf haben halt was gestartet, was dann die Zukunft eigentlich beeinflusst hat. Vorher war das gar nicht so ein Ding. Jetzt müsste man natürlich weit ausholen, warum jetzt genau in dem Ort, in der Zeit jetzt sowas passiert ist, kann man ganz schwer erklären, aber es ist eben passiert. Covent Garden in London, so ein eigentlich damals relativ runtergekommener Stadtteil. Und dieser Steve Strange war sehr bekannt für seine Outfits, kommen wir natürlich auch noch dazu. Der hatte auch vorher, soweit ich mich erinnere oder das mal gelesen habe, ich habe natürlich viel darüber gelesen, auch früher schon, hat er in einem Klamottenladen gearbeitet, im PX hieß der. Das war so ein bisschen die Konkurrenz zum damaligen Sexladen. Also da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also
Ja, hatten
Vivien
wir.
Westwood und hat einen Laden gemacht in London, der hieß Sex, vorher hieß der, glaube ich, Rock'n'Roll. Und
Und war
daran
da
hat
Malcolm McLaren auch
Merkel mit
schon?
ihm zusammen hat die den gemacht, ganz
Ja,
genau.
richtig.
Und das war so ein bisschen die Konkurrenz, war ein bisschen später dieser PX. Daraus ist es ein bisschen entstanden. Dann, da hat auch so eine Princess Julia, kann man mal nennen, mit ihm zusammengearbeitet. Die war später die Garderobiere im Blitzclub. Und auch so eine Galionsfigur, die ist auch heute noch aktiv mit ihren Outfits und so. Naja, das ist da zu der Zeit 79, 80 entstanden. Wobei man sagen muss, es gab auch noch einen Club vorher, der hieß Billy's in London. Und da haben die eigentlich eine Party gemacht, die hieß Bowie Nacht. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben also eine Party gemacht mit David Bowie als Motto. Und das haben sie in Billy's gemacht. Und dann sind sie irgendwann mal reingefallen in das damalige, in den Blitz. Den gab es auch vorher schon, den Namen gab es auch vorher schon, nur das war eine Bar. Das hat überhaupt mit Club nichts zu tun gehabt. Und es gefiel ihnen da so gut, dass sie dann diese Bowie-Nacht ins Blitz verlegt haben. So fing das mal an, auf einen Dienstag. Und daraus
Und das
wurde
Blitz war
ein
eine
Club.
Bar, aber das nicht an dem Ort, an dem später der
Doch,
legendäre Club.
genau das. Es hieß
Das.
vorher schon Blitz.
Ach, das hieß schon Blitz.
Hatte, ja,
Interessant.
lustig, weil Blitz würde man auch denken, was eine geniale Idee, einen Club Blitz zu nennen. Ja? Weil Blitz basiert natürlich auf dem Blitzkrieg-Begriff, den die Engländer geprägt haben, als die Nazis London bombardiert hatten. Das hatten sie Blitzkrieg genannt. Da kommt immer dieses Wort her. Deswegen lieben die Engländer ja auch so Worte wie, die so sehr, sehr deutsch klingen.
Ja,
Das habe ich mal
Blitz war
gehört
ja,
von.
Blitzkrieg war ja nicht nur auf England bezogen, sondern auch auf Frankreich, glaube ich, ne?
Genau, ja, aber das.
Ja, und Polen und genau, das waren die Blitzkriege, genau. Und das haben die aufgegriffen. Wahnsinn.
Aber nicht eben nicht Steve Strange, sondern schon die, die das vorher gemacht haben.
Die das
Wobei
vorher gemacht haben. Und
ich.
erklär doch mal ganz kurz, wo kommen wir denn eigentlich her in den 70ern? Das interessiert mich, weil wir reden hier von Partys, die David Bowie im Grunde honoriert haben. Was war aber eigentlich generell so am Start? Punk, oder? Punk war doch auf
Nee,
dem absoluten Vormarsch in den Ende
das war schon
70ern.
vorbei. Das war ja schon durch. Im Grunde war die Zeit, war reine Post-Punk-Zeit. Denn man sagt auch zum Blitzclub, den nennt man auch immer vom Punk, also from Punk to Pop. Also das bezeichnet so diesen Club eigentlich mit einem Satz.
Genau, das habe ich nämlich auch so in Erinnerung. Aber mich interessiert der Weg dahin, wie das sein konnte, dass im Grunde dieser erdrutschartige Neuanfang stattgefunden hat. Ich
Naja,
glaube, die
das.
Leute waren auch wirklich ein bisschen fed up
Ganz genau, ganz
von diesem
genau.
ganzen Punk-Mief, oder?
Ganz genau. Die Leute waren müde vom Punk. Zum Beispiel, das ist auch ganz lustig, weil einer der Stammgäste im Blitzclub war, zum Beispiel Billy Idol, der aus dem Punk kommt. Und dann aber im Grunde ja später New Romantic und Synthpop oder wie man das immer auch nennt, was Billy Idol gemacht hat. Aber er kommt vom Punk und ganz viele kamen auch vom Punk. Also Susie Sue zum Beispiel war ein Stammgast, eine Post-Punk-Ikone eigentlich, war auch Stammgast im Blitzclub. Und ganz, ganz viele, die aus dieser Punk-Zeit kommen, haben halt was Neues gesucht und das haben sie im Blitzclub gefunden, ne? Also war immer Mittelklasse alles, das waren nicht, wie man denkt, reiche Leute dort. Wenn man mal Filme sieht aus dem Blitzclub oder Bilder, dann sieht das immer aus wie so ein Karneval der Reichen und Schönen, aber ist es überhaupt nicht gewesen, sondern das war so ein bisschen, also das Motto im Blitzclub war ja so, sei du selbst, ne? Und deswegen. Das war so ein Aufbruch in so eine neue Zeit. Thatcher kam gerade an die Macht 79, als der Laden aufgemacht hat. Und es waren so soziale, sehr außergewöhnliche soziale Zeiten in England. Das kennt man ja auch noch aus der Thatcher-Zeit.
Hatten wir ja auch schon in unserer Folge The Second British Invasion, ne?
Genau. Wobei das hier, Blitzclub ist eigentlich also 2, 3 Jahre vor der Second British Invasion, also eigentlich vor dieser klassischen Synth-Pop-Zeit, die wir kennen, ist eigentlich der Blitzclub am Start gewesen. Und ganz interessante Anekdote ist halt auch, dass so Bands wie Spandau Ballet sind dort gegründet worden, eigentlich im Blitzclub. Also die hatten
Hallo.
ja genau, die hatten ihr erstes Konzert am 5. Dezember 1979 und haben dort To Cut a Long Story Short präsentiert, also die erste Single, die sie gemacht haben. Und es gibt auch so eine Plakette, die habe ich sogar mal gesehen. Es gibt eine Plakette, da wo der Blitzclub, also ist heute nicht mehr da, aber da wo das Haus steht, da ist eine Plakette an der Wand. Da steht sinngemäß drauf, hier performte Spandau Ballet ihren ersten Auftritt am
Ja, Wahnsinn.
5. Dezember 1979.
Spandau Ballet sind ja aber auch Londoner gewesen, ne? Oder
Genau.
bis heute, oder?
Ja,
Ja.
genau. Ja. Spandau Ballet sind Londoner.
Ja, der Bassist und der Gitarrist Martin und Gary Camp, die waren, glaube ich, mega auf dem Vormarsch im Blitzclub. Und das wurde dann der Ursprung zu Spandau Ballet, oder?
Genau, ja. Es gibt auch mehrere Filme von dieser Performance Spandau Ballet im Blitzclub. Aber das sind nicht die einzigen. Also es sind auch wesentlich mehrere Bands. Zum Beispiel Holy
Ja.
Johnson, auch ein Stammgast im Blitzclub, also der später Frankie Goes to Hollywood gemacht hat.
Der Holly Johnson kommt ja auf Tour jetzt vor allen Dingen auch, ne?
Genau, Holy Johnson kommt auf
Ja.
Tour. Ich habe auch noch kein Ticket.
Ja, in Hamburg ist es leider schon ausverkauft. Ich muss unbedingt mal gucken, in welcher anderen Stadt ich ihn sehen werde. Ich will da unbedingt hin. Die Frage ist immer, ob es so am Ende wirklich so geil wird ohne den Rest der Band, ne? Das ist so
Ich
generell immer die
habe
Frage
ich
für mich.
gehört, dass es sehr gut sein soll, was ich nämlich nicht dachte. Ich wollte, da würde da auch, glaube ich, nicht hingehen normalerweise, aber ich habe gehört, dass es sehr gut sein soll.
Okay, cool.
Aber keine Ahnung, weiß man nicht.
Ja, auch nicht, also wen man auch auf jeden Fall erwähnen sollte, ist Boy George, ne, mit Culture Club. Ich vermute, dass er seine ganze Band dort auch kennengelernt hat, im Blitzclub und dann da auch im Grunde gegründet hat, oder?
Ja, die Geschichte von Boy George, da hieß er halt noch nicht so, da hieß er George Allen O'Dowd zu der
No
Zeit,
doubt, ne? Stimmt.
79, da war er ja im Moment 61 geboren, 18. Da hat er da übrigens war Steve Strange 16, nee, war auch 18, genau. Und Boy George war 17, so war es, glaube ich, irgendwie, als sich getroffen haben im Blitzclub. Da hieß er aber, wie gesagt, noch nicht Boy George und hat dort angefangen als an der Garderobe.
Na,
Und da gibt's,
Garderobe, wow.
ja, genau, und da gibt's eine sehr lustige Anekdote. Das steht in mehreren Büchern. Also ich habe da mehrere Bücher auch drüber gelesen zu dem Thema. Eins ist nämlich mein Tipp auch nachher. Da wird er beschrieben, dass sehr bekannt war, dass er das Geld aus den Jacken geklaut hat von den Gästen, um seine Schulden zu bezahlen. Also eigentlich wie heute auch noch bei Boy George so ungefähr. Ja, das ist wirklich wahr. Also er hat wirklich, ist hingegangen und hat so bestimmte Beträge aus den Jacken genommen, die nicht auffielen. Auch
Abgefahren.
sehr verantwortungsvoller Job gewesen, genau. Und
Ja.
der Steve Strange war der Türsteher dort damals und hat halt die Leute reingelassen. Und gibt es ganz viele, viele tolle Anekdoten, dass er einmal Mick Jagger nicht reingelassen hat, weil er Jeans anhatte. Also es war so, es steht auch in mehreren Artikeln und Büchern drin. Muss man sich mal vorstellen, ein Club, der sich leisten kann, Mick Jagger nicht reinzulassen.
Wahnsinn.
Aber geprägt hat diesen Laden eigentlich das Motto, also dieses, dass das so ein Hort der Eigenwilligen war und es ging halt total um Individualität. Und also es ist auch eine Lüge, dass man immer, also die Presse hat später, weil die Leute also verrückt aussahen, halt gesagt, dass das ein reiner Schwulenladen gewesen sei, was absolut nicht stimmt. Das war ein Heteroladen, da waren
Nee.
sicher sehr viele Schwule, aber es war kein Schwulenladen.
Nee. Nee, das war der Puls der Zeit, ne? Menschen haben sich angefangen, sehr androgyn zu schminken und irgendwie was diesen schnöden Alltag entgegenzusetzen, der London eigentlich beherrschte in der damaligen Zeit.
Genau, also man hat auch gesagt, dass so Sitten, Traditionen und Regeln der übrigen Welt dort keine Gültigkeit hatten.
Und was lief da so für Musik?
Ja,
Was
genau, jetzt kommen wir
wie
eigentlich
muss man sich
zum,
das vorstellen?
genau, jetzt kommen wir mal zum Kern. Da lief, also der DJ war Rusty Egan, der war auch ein Mitglied von Visage später, also später gründete sich ja Visage, weil auch Mitch Ure ein Stammgast von Ultravox ein Stammgast war im Blitz und dann Steve Strange kennengelernt hat, ihn als Sänger gecastet hat und Rusty Egan auch mit als Produzent gecastet hat. Und dieser Rusty Egan war ein totaler Fan von deutscher elektronischer Musik. Das heißt, es lief wirklich sehr viel Kraftwerk und ähnliche Bands im
Ja.
Blitzclub.
Ja,
Ansonsten
wow.
natürlich die gesamte Post-Punk, New Wave und früher Synthpop und Elektromusik. Und dafür war der Blitzclub sehr bekannt. Also es gab mehrere Artikel in Zeitschriften und Zeitungen in England, die diesen Musikstil noch gar nicht beschreiben konnten, weil das was völlig Neues war. Ja, also das, der war schon führend in neuer Musik. Allerdings hatte, meine ich, zu wissen, Rusty Egan das da noch nicht gemixt, also wie die DJs, die später, die haben im Grunde der Platten aufgelegt, aber war mit,
Aneinandergereiht sozusagen.
bitte?
Aneinandergereiht.
Aneinandergereiht, genau. Aber hat halt der Stil der Musik und die Mischung war wohl sehr, ich war da ja leider nie drin, aber ich war viel zu jung, war wohl sehr eigen und dafür war der Club eben auch bekannt. Also wenn du hingingst, hast du wirklich die neueste Musik gehört, die es gab. Genau, und das haben sie ja später dann auch mit Visage umgesetzt eigentlich. Und jetzt kommt auch mein Tipp. Mein Tipp ist nämlich, das leider schwer zu kriegen, ein Buch, das nennt sich Blitzt, ne, also wie geblitzt. Und das ist die Biografie von Steve Strange, in der er sehr, sehr viel schreibt, natürlich über, also über die Vorgeschichte, wo kommt er her, was hat er vorher gemacht. Und dann ist ein Kern, deswegen heißt das Buch natürlich auch so, diese Zeit, dieses eine Jahr im Blitzclub in London. Und vor allen Dingen auch die Zeit mit Visage, die ja genau da anfing. Also 79 hatten sie auch schon ihr erstes Stück. Tar hieß es, glaube ich, weil Fade to Grey war, glaube ich, ein Jahr später, 1980. Und da beschreibt er halt so diese ganzen lustigen Geschichten, die da stattfanden. Und er beschreibt eben auch, wie das mit Visage war, weil er war natürlich sehr extrovertiert im Gegensatz zu Mitch Ure, der eigentlich alles gemacht hat für Visage. Gesehen hat man aber immer nur Steve Strange und der ist halt so durchgedreht wohl in der Zeit, schreibt er auch. Er schreibt auch von seinem Drogenmissbrauch und er schreibt also wirklich super ehrlich diese Zeit, aber unfassbar spektakulär London in der Zeit. Und dann beschreibt er unter anderem, da erinnere ich mich noch, diese Anekdote, wie dass sich Mitch Ure immer schon darüber aufgeregt hat, dass Steve Strange halt so verrückt war und er immer nur versucht hat, eine coole Band zu formen und die Musik auch. Und Steve Strange natürlich immer aus der Reihe getanzt ist, bei jedem Gig, bei jeder Tour, überall. Und dann kam es wohl so, dass sie irgendwie, ich glaube, 1980 in New York waren und ein Konzert gegeben haben. Und da hatte dann Steve Strange gesagt, ich möchte in Manhattan auf einem weißen Schimmel durch den Ort, also durch New York reiten. Also wie es dann Bianca Jagger mal im Studio 54 4 Jahre vorher gemacht hat. Und da meinte wohl Mitch Ure, wenn du das machst, löse ich die Band auf. Und das hat
Und
er
so kam
gemacht.
es.
Und so kam es. Genauso kam es. Mitch Ure hatte dann nach dem New York-Gig die Band aufgelöst. Die gab es dann, glaube ich, ein, zwei Jahre nicht. Und dann hat Rusty Egan mit Steve Strange Visage wieder gegründet, aber sie waren nie wieder so erfolgreich wie das erste Album, das ganz bekannte. Das ist wirklich nur, also da ist die Geschichte der elektronischen Musik eigentlich schon geschrieben, 1980. Lustige Anekdote. Das kommt zum Beispiel in diesem Buch vor, das heißt Blitzt. Und
Ja, Wahnsinn.
da ist
Übrigens, wo
halt.
wir gerade Holly Johnson erwähnt haben, auch Mitch Ure kommt auf Tour. Und sollte man vielleicht auch Hörern erklären, die Mitch Ure nicht so kennen. Mitch Ure war in der ersten Hälfte der 80er Jahre massiv beteiligt an unzähligen Hits, ein wahnsinniger Songwriter, vielen bekannt von der Band Ultravox. Da gibt es sehr, sehr viele 80er-Hits wie Hymn oder Dancing with Tears in My Eyes. Auch Solo hat er ganz viel gemacht. If I Was war ein Nummer-1-Hit. Und Mitch Ure, darf man auch nicht unerwähnt lassen, ist einer der Songwriter, der zusammen mit Bob Geldof Do They Know It's Christmas geschrieben hat, was ja dann am Ende so riesengroße, hohe Wellen geschlagen hat. Und daraus am Ende ist dann ja auch ein Weltprojekt entstanden, inklusive natürlich auch USA for Africa und so weiter und so fort. Mitch Ure, also ein Riesenkünstler der Anfang 80er Jahre.
Das ist ja auch, ich kenne ihn ja, weil wir ja auch mal was mit ihm zusammen gemacht haben. Und dann muss ich auch sagen, wenn man ihn so sieht in Fernsehbeiträgen oder in Dokus, der ist halt wirklich super ruhig, der ist sehr bodenständig und unglaublich professioneller Typ und sehr nett. Also ich kann da nur auch empfehlen, auch sehr schwer zu kriegen. Gab mal eine Doku von Arte, die hieß immer Durch die Nacht mit. Ich weiß nicht, ob es das
Ja,
noch
ich
gibt.
erinnere mich.
Und da gab es mal eine Folge Durch die Nacht mit Glenn Gregory und Mitch Ure. Glenn Gregory war und ist der Sänger von Heaven 17 und Mitch Ure hat Chris ja gerade erklärt, was der alles schon gemacht hat. Und die beiden fahren eine Nacht durch London und gehen in all diese Orte rein, wo sie früher aktiv waren,
Das
unter
ist ja
anderem auch in
spannend.
den Blitzclub. wie der heute
Ja,
ist. Das ist wirklich ein Club, also das ist eine Disco, aber sie lachen da eigentlich fast drüber, weil das völlig anders aussieht und andere Leute drin sind. Das ist völlig klar, natürlich ist es 40 Jahre später oder fast 50. Und aber
naja,
sie gehen
durch die Nacht
dahin.
mit ist ja ein bisschen länger her, ne?
Das
Dieses
ist nämlich
Format.
genau, das ist ein bisschen länger her. 10 Jahre ist, glaube ich, dieser Beitrag alt, aber das
Ja.
für 10 Jahre sind natürlich im Verhältnis zum Blitzkrieg ist das natürlich eine sehr kurze Zeit von heute gesehen. Und das ist total spannend. Sie gehen dann auch ich glaube, sind später auch im Camden Palace, das ist nämlich der Club, den Steve Strange später gemacht hat oder wo er Veranstaltungen gemacht hat, 10-mal so groß wie der Blitzclub. Und dann gehen sie durch die Nacht in London und gehen zum Beispiel in den Ort, wo Vienna gedreht wurde von Ultravox. Der wurde ja natürlich nicht in Wien gedreht, wie viele glauben, sondern in London. Und die erklären dann so super lustige Anekdoten, was ihnen passiert ist, wie das eigentlich war, nicht wie es später aussieht im Video. Und es ist eine unfassbar tolle Folge. Vor allen Dingen eben London und vor allen Dingen auch Blitzclub. Und sie erzählen da auch von, also Mitch erzählt ziemlich genau, weil da war noch Glenn Gregory von Heaven 17. Die waren ja noch gar nicht in London. Und aber eben mit Jür. Und er erzählt aus der Zeit. Das ist sehr spannend.
Das ist ja echt interessant. Ist sowieso ein Format, was ich damals schon toll fand, durch die Nacht mit.
Finde ich
Ich finde es
super.
fast ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise ist dieses Konzept ja, dass zwei Menschen, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, durch die Nacht gemeinsam gehen. Ich kann mich daran erinnern, dass Karl Lagerfeld mal zusammen mit, sag schnell hier, Tokyo Hotel,
Also, oh Gott.
mit dem Sänger von Tokyo Hotel, wie heißt er
Ja,
noch? Bill Kaulitz,
Gut.
durch die Nacht gegangen,
Es ehrt dich, dass
durch
dir
die
das nicht
Phyllis.
einfällt.
Wie bitte? Ja, genau. Naja, du, aber ich finde, man muss auch bei Bill Kaulitz sagen, what a career. Also ganz schön beachtlich, finde ich. Ist auch nicht so mein Geschmack, aber ich erinnere mich, dass das Hauptkonzept dieser Sendung eben war, dass es zwei verschiedene Leute sind, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, halt porträtiert werden, beziehungsweise gemeinsam durch die Nacht begleitet werden.
In dem Fall ist es nicht so,
In dem
definitiv.
Fall ist es nicht so, ne? Ja, aber total spannend.
Und jetzt muss man natürlich eins, das Wichtigste am Blitzclub ist im Grunde, dass die halt eine echte Bewegung losgetreten haben für all das, was nachher kam, sowohl im Bereich Mode als auch im Bereich Genres. Also im Grunde ist dieses Genre New Romantic, was einen ganz kleinen Tick vor der eigentlichen Synthpop-Welle kam, eigentlich aus dem Blitzclub kam, weil da waren natürlich nach kurzer Zeit dann auch Medien, da war dann der Robert Elms, der hat damals sehr viel für The Face geschrieben. Der hat dann einen Artikel geschrieben, der hieß The Cult with No Name. Und vorher hat er noch einen Artikel in der Zeitschrift Camouflage, das war so auch so eine Londoner Szene-Zeitschrift geschrieben. Und da wurde dann beschrieben, was für Leute da so, wie die angezogen sind. Also eine Mischung aus Romantik und Klassizismus. Und dann hat die Presse den Begriff New Romantic geprägt. Das kommt aus dem Blitzclub. Und damals war auch zum Beispiel Stammgast ein Perry Haines, das ist der Mitgründer vom ID-Magazin. Das gab es kurze Zeit später, die auch sehr, sehr viel über genau diese Szene geschrieben haben. Und dann war natürlich auch Fotografen, die sehr, sehr bekannt wurden später durch Fotos von Grace Jones und Sade, die übrigens auch Stammgäste natürlich im Blitzclub waren. Der eine heißt Derek Richards. Hat mehrere Fotobücher rausgebracht, nur über diese Zeit und diese Szene. Und da ist halt einfach unglaublich viel entstanden von dem, was wir heute als Synthie-Popmusik oder überhaupt Popmusik und elektronische Musik beschreiben.
Ein Bandname fehlt übrigens noch.
Jetzt bin ich gespannt.
Duran
Ach, natürlich, die waren ja
Duran.
sicherlich auch im Blitzclub, schätze ich mal.
Nicht nur sicherlich, die werden überall sofort aufgeführt, wenn du es irgendwo
Okay,
googelst. Also,
okay.
die waren zwar nicht Londoner, das ist halt der Unterschied zu Spandau Ballet. Spandau Ballet kam ja aus London und Boy George auch. Duran sind ja in Birmingham groß geworden und die hatten ja ihren Runrunner Club, in dem sie
Genau, stimmt. Da ist
durchgestartet sind.
genau, da gibt es ein tolles Video aus dem Rumrunner Club mit Girls on Film, glaube ich, oder? War das nicht?
Das kann sehr gut sein. Es
Gibt
war
ein
ja genau
Video, wo
die
auch,
Ära.
genau, ja, stimmt.
Genau, und wenn man sich die ganzen Fotografien aus der Zeit anschaut, das ist halt genau on point. Genau das, was du gerade beschreibst. Sehr androgyn, mega überschminkt, und ja, sehr künstlerisch, ne?
Ja, genau. Das ist so ein
Und auch hier
Schmelz.
übrigens haben alle eines gemeinsam, auch eben schon erwähnt, alle waren irgendwie Bowie-Fans, ne?
Genau. Da kommen wir ja auch gleich noch zu der Anekdote schlechthin von Bowie im Blitzclub. Aber man hat das so, oder wenn du das so siehst, es gibt ganz, ganz wenig Bilder. Ich verwurste sehr, sehr viel Blitzclub-Filmchen, weil Filme kann man das nicht nennen, in Videos für mein Welcome to Roberts-Projekt. Also wenn wir Veranstaltungen machen oder so, dann benutze ich oft Bilder, weil aus dem Blitzclub, weil da ein sehr individueller Tanzstil zu sehen ist, den ich sonst vorher noch nie irgendwo gesehen habe. Der hat auch einen Namen, der ist mir leider gerade leider entfallen. Und vor allen Dingen sieht man natürlich, wie verrückt die Leute waren. Also diese Mischung aus Punks, es waren Punks aus definitiv viele Frauen müssen Friseurinnen gewesen sein, weil sonst hat man solche Frisuren gar nicht hingekriegt. Dann gab es dieses Thema Soul Boys. Das hat auch später Spandau Ballet hat mal ein Video gemacht, Soul Boys in the Western World oder sowas. Dann natürlich so viele Kunststudenten waren da. Das waren auch die ganzen Gothics, waren natürlich auch. Die waren ja nicht nur im Parallelclub Bat Cave, den es in London gab, das ist der Gothic Club gewesen, sondern auch im Blitzclub. Und dann waren da die frühen Popper, die dann aussahen wie Piraten oder Robin Hood oder Huren oder das ist so deutlich zu sehen, das ist wirklich ein Karneval in einem ganz kleinen Club und bist auf die Straße gegangen und warst in einer komplett anderen Welt. Also das war sehr einzigartig und ist oft kopiert worden danach.
Zum Beispiel.
Naja, ich glaube, so diese Zeit, die wir in Frankfurt im Dorian Gray gelebt haben, wenn du da Anfang der 80er oder so ab 82, 83 warst, das waren schon sehr, sehr, sehr viele Paradiesvögel. Also ich glaube, überhaupt dieses Thema Paradiesvogel, was es so in New York zum Beispiel der Form in der Zeit nicht gab. Da gab es das CBGBs, das war immer so der Punkladen, wo Debbie Harry groß geworden ist und die Ramones und sowas. Aber so dieser Style, also diese Mischung aus Mode und Musik, so war schon so eine Blaupause für vieles, was danach kam. Also vor allen Dingen in Europa und das kenne ich halt aus Frankfurt, aus dem Grey noch. Das habe ich woanders so in der Form in der Zeit noch nicht gesehen. Und vor allen Dingen musikalisch war das natürlich ein totales Vorbild für vieles. Und jetzt kommt die Anekdote mit David Bowie. Er kam nämlich irgendwann, das wird sehr, sehr lustig in diesem Film, eine Nacht, durch die Nacht mit beschrieben. Also Mathieu beschreibt das super lustig, wie eigentlich diese ganze Szene von Boy George über Steve Strange und so, die waren natürlich alle aufgesetzt ultra cool, ist ja klar. Und dann kam David Bowie und alle waren völlig am Durchdrehen, wie kleine Kinder. Und was er aber gemacht hat, also er hat sich sehr inspirieren lassen Rusty Egan als DJ. Das war ja kurz nach seiner Berlin-Zeit von David Bowie. Und hat dort diese Paradiesvögel, zumindest drei oder vier von denen und Steve Strange, gecastet für sein Ashes to Ashes Video, was sie nachher gedreht haben. Also wer sich das mal anguckt bei YouTube, die Protagonisten, die da drin sind, sind alle direkt aus dem Blitzclub gecastet und die sehen auch so aus, als wenn sie die mitgenommen haben und direkt danach gefilmt haben. So sieht es auch wirklich aus.
Wahnsinn.
Ganz lustige Geschichte. Während Mick Jagger abgewiesen wird, ist natürlich David Bowie der absolute Megaheld. Und das ist auch interessant, weil dieses Thema David Bowie wurde sowieso, war ein Motto im Blitzclub, weil natürlich die Single von David Bowie Heroes wurde dort interessanterweise in der deutschen Version Helden gespielt. Und das Motto des Blitzclubs war nämlich genau ein Held sein nur für einen Tag. Das war das Motto des Blitzclubs. Deswegen war, da stand ja sowieso schon David Bowie immer groß drüber.
Ja,
Und das
siehste, Wahnsinn.
beschreibt eigentlich alles, ne?
Wahnsinn, was David Bowie überhaupt für einen Einfluss hatte, ne, auf die Welt.
Absolut.
Müssen wir dringend mal zum Hauptthema machen. Die ganzen eben genannten Menschen, die an dem Blitzclub beteiligt waren, die hießen die Blitzkids, oder?
Das hat man später mal so genannt. Also früher davor hießen die eigentlich Soul Boys und man hat dann Blitzkids, ich glaube, die Medien haben Blitzkids draus gemacht, weil Steve Strange seine Lieblingsgäste sowieso immer Kinder genannt hat, also Kids. Daher kommt das. Also er hat seine Lieblingsgäste Kinder genannt. So, und dann haben die Medien das so zusammengewürfelt, Blitzclub und Kids, und dann hieß es halt Blitzkids. Das war genau, das war später übrigens, ein paar Jahre später, war das gleiche Phänomen in New York, da hießen die Clubkids. Und in England oder in London, das ist nämlich ganz spannend, dass natürlich viele, die da hingingen, jetzt nicht unbedingt viel Geld verdient haben, aber durch den Blitzclub alle irgendwie am Ende einen Job hatten, der direkt mit dieser Szene in Verbindung gebracht wurde. Also dort waren mehrere Modeschöpfer sind dort geboren worden, wie zum Beispiel Kahn und Bell. Das sind so zwei Designer, die immer wieder vorkommen, wenn man sich mal informiert über den Blitzclub, die später bekannte Modedesigner wurden. Dann war John Galliano, der später der Designer von Dior war. Im Blitzclub, der Fotograf Derek Riches und noch mehrere sind sehr bekannte Fotografen geworden. Boy George mit Culture Club, also klar, da haben viele Leute Karriere gemacht, letztendlich nur aus dieser Szene heraus. Also die haben sozusagen dann ihr Hobby zum Beruf später gemacht, weil sie vorher eigentlich gar keinen Beruf hatten.
Wahnsinn. Mir fällt da noch ein, dass ich glaube, der 66 Sputnik-Sänger da ja auch irgendwie
Ganz genau.
mit eingebracht war. 66 Sputnik ist auch so eine Eintagsfliegenband aus den 80ern. Dann fällt mir noch ein, Marilyn, der Name Marilyn.
Ja, genau, auch der.
Wurde auch ein sehr androgyner Popsänger.
Sehr arroganter Popsänger.
Ja.
Völlig
Dann
unbeliebter
von
Typ immer noch.
Bananarama waren auch einige Leute da am Start, glaube ich, ne?
Genau, ja, stimmt. Also die
Ja.
Liste ist sehr lang und alle Namen, die du nennst, waren natürlich zu der Zeit nicht bekannt. Also das waren jetzt keine irgendwie bekannten Leute nicht unbedingt. Also auch Marilyn, die waren einfach bekannt für ihr Aussehen und für dieses Paradiesvogel-Dasein, aber nicht für irgendwelche Skills, also dass sie irgendwas besonders gut konnten. Das ist erst
Es gibt
gekommen.
ja eine wahnsinnig interessante Doku auf Netflix, wo auch alle Zeitzeugen zu Wort kommen und auch beschreiben, dass das eben fernab von dem Club auch tatsächlich so eine richtige Bewegung in London war, ne? Dass Leute auch im Sommer draußen auf den Straßen unterwegs waren und dass man sich irgendwie halt kannte.
Genau,
Also
die
ich stelle mir
Szene
das
war
immer
aber.
so vor wie so ein CSD.
Ja, so ein kleiner, das stimmt schon.
Ja,
Naja.
ja.
Ja, das muss eine tolle
Interessante
Zeit. Also,
Zeit.
ich denke mir immer schon, wenn ich in der Zeit in London groß geworden wäre, das wäre, glaube ich, mein Verderben gewesen, schätze ich mal. Weil ich kann jetzt schon nicht mehr schlafen, wenn ich eine Doku über die Zeit sehe. Dann kann ich erst mal ein paar Stunden nicht pennen, weil das so mich immer so aufwühlt,
Ja, es ist
wie
so eine
interessant
spannende
diese
Zeit,
Zeit
echt.
war. Also diese, wenn man so will, Gründerzeit. Also es war vor allen Dingen war es die Übergangszeit eben von diesem Punk-Thema zum Elektronischen, zum Selbstdarstellen und das war schon eine tolle Zeit bestimmt in London. Also zumindest wird es heute so verklärt.
Mega
Genau.
interessant. Raphael, hast du eine Top 5 aus dieser Zeit? Ich muss ja ehrlich sagen, ich glaube, da ist unser Altersunterschied ein bisschen so. Das war eine Nummer zu früh für mich, Anfang der 80er. Ich weiß aber, meine Cousine, die ist 4 Jahre älter als ich, die hat auch diesen ganzen Punk-Style mitgemacht. Das fand ich immer so beeindruckend als 10-Jähriger damals. Von daher, das ist ja auch, also hier nach Deutschland geschwappt alles auch, ne? Das kann man auch nicht
Genau.
anders sagen, oder?
Genau. Aber das ist auch für mich, war das eine Zeit, die zu früh war. Ich meine, die
Ja.
Musik habe ich gehört, definitiv, auch schon 1980. Aber ich glaube, ich habe mit dieser Szene und mit diesem Karneval und das als Bewegung natürlich überhaupt so gar nicht wahrgenommen. Ich weiß nur, dass ich 81 in England war und habe dort ABC, The Look of Love, das Album gekauft. Das weiß ich noch. Kommt ja auch letztendlich aus dieser Zeit und aus dieser Szene.
Das
Aber
Album ist Lexicon of Love, oder?
Lexikon, ja, genau, Lexikon of Love, genau, exakt. Und Come on, Eileen habe ich als Single gekauft, es kam da zu der Zeit raus.
Wahnsinn, aber das sind auch wieder zwei ganz verschiedene Ecken, ne? Weil
Ab,
Look of
ja.
Love und so, das ist ja eher so Rich Kid-mäßig. Und Come on, Eileen kommt doch eher so aus der Arbeiterbewegung, oder nicht?
Ja, genau. Aber
Ja.
das war halt ein Charts in England und mich
Trotzdem waren
faszinierte
sie alle
mich.
vereint unter einer Bubble, oder wie muss
Genau,
man sich das
schon, doch, doch,
vorstellen?
doch, auf jeden Fall. Das ist das, an das ich mich noch erinnern kann, aber ich habe diese Szene, das habe ich nicht gewusst und noch nicht wahrgenommen. Ich habe nicht The Face gelesen 1980, da war ich 14. Also das dann doch nicht. Aber die Musik habe ich definitiv gehört. Und auch schon, das habe ich ja schon öfter erzählt, dass ich ja schon 1978 dieses Warm Leatherette von The Normal, was übrigens auch im Blitzclub lief, ja eigentlich die Geschichte des Punk schon vorweggenommen hatte damals. Nicht des Punk, des Techno. Aber ich habe eine Top 5. Wenn du sie hören willst,
Sehr gern.
du und ihr, alles wirklich da und alles Sachen, die ich auch damals schon gehört habe und die ich auch heute noch sehr ehre für sehr, sehr frühe elektronische Musikzeiten. Denn alles, was ich jetzt vorlese, ist wirklich rein zufällig allerdings aus dem Jahre 1979. Ich bin mal gespannt, ob du alles kennst. Und zwar fangen wir mal mit 5 an, The Human League. Nein, natürlich nicht Don't You Want Me, sondern Empire State Human. Das sollte man sich mal anhören, bewusst, und dann raten, von wann es ist. Ich habe es jetzt verraten, aber wenn man das nicht weiß, würde man niemals auf 1979 kommen.
Sondern.
Naja, man würde denken, das ist halt wirklich sehr, sehr elektronisch, also viel elektronischer als Don't You Want Me. Das ist so ein sehr Elektro, also das könnte auch genau End-80er sein, im Grunde. Hat sehr viel vorweggenommen. Platz 4, Telex, Moskau Disco. Das müsstest du kennen.
Habe ich jetzt nicht vor
Ja,
Ohren.
hörst dir mal an, Moskau Disco, auch super elektronisch. So ein bisschen,
Spannend.
so ein ganz kleines bisschen Giorgio Moroder-mäßig. Dann Platz 3, Schock mit. Der Titel heißt, glaube ich, R.E.R.B., also Rerb. Das ist, glaube ich, die sind auch sehr involviert gewesen in den Blitzclub selber und haben was draus gemacht. Platz 2 wird immer verkannt, selten erwähnt, aber einer meiner absoluten Liebsten und Größen, Gary Numan,
Ach, wow.
1979, ja, mit Films, auch
Kenne ich.
elektronischer, Films, genau, elektronischer finde ich als seine. Also seine bekannteren wie Cars und Our Friends Electric. So, und Platz 1 ist, finde ich, sowieso ein absolut richtungsweisender Track, Yellow Magic Orchestra mit Computer Game. Ja, das ist, wenn man das hört, ist wirklich Wahnsinn. Ein japanischer Act, muss man dazu sagen. Yellow Magic Orchestra, genau.
Wow.
Das wäre
Tust
die
du alles
Top.
in die Playlist,
Tue
ne?
ich alles in die Playlist und
Super.
ja,
Ja,
damit hätte man die
spannende
Geschichte.
Zeit. Aber nochmal kurz den Vergleich zu heute. Also, wie würdest du das beschreiben? Glaubst du, dass so eine massive Veränderung wie so ein Club oder eine Bewegung überhaupt heutzutage noch möglich ist?
Das hat ja sehr viel mit gesellschaftlichem Konsumverhalten, mit überhaupt mit der Gesellschaft selber zu tun. Denn so ein Club funktioniert ja nicht, wenn du keine Gäste hast. Und das ist ja, haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Die Clubkultur hat sich ja sehr, sehr stark verändert. Momentan, obwohl ich da ja leider immer so als negativ zitiert werde, momentan habe ich aber eher das Gefühl, dass wir vor so einigen kleinen Revolutionen eventuell stehen und dass sowas durchaus möglich ist. Also, dass man wirklich
Ja.
sozusagen gegen Social Media Einflüsse wehrt, was ja einem ja auch mittlerweile relativ leicht gemacht wird. Und dass sowas durchaus wieder entstehen kann. Also ein Underground, wo man möchte, dass die anderen das eigentlich gar nicht mitbekommen. Denn das ist ja immer der Ursprung auch vom Blitzclub eigentlich gewesen. Wir machen unseren kleinen Karneval, wir leben in unserer kleinen Welt und gut, dann wird eine Bewegung draus, wie das oft passiert. Aber ich finde, grundsätzlich muss erstmal keine Bewegung draus werden. Bin ich sehr gespannt.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das Gefühl, dass sowas möglich ist in Zukunft. Ich habe jetzt so in letzter Zeit mich ja auch so ein bisschen mit dem Clubleben in Hamburg beschäftigt und stelle immer wieder fest, dass es so Läden gibt, wo eben nicht so dieses Mainstream-Ding gefeiert wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch dazu führen kann, dass Leute zum Beispiel Musik produzieren, ohne sie zu veröffentlichen, beziehungsweise Musik zu produzieren, nur um in einem Laden zu veröffentlichen. Weißt du, was ich
Genau,
meine?
ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist halt, wir sind halt schon so geprägt von einer anderen Zeit. Und ich meine, ich würde nicht sagen, dass wir vom Kommerz geprägt sind, aber das ist so allgegenwärtig, dass man sich das kaum noch vorstellen kann. Aber das ist da und es wird vielleicht mehr das andere, was ich sehr schätzen würde.
Ja. Super spannend, Raphael.
Ja.
Vielen Dank für dieses tolle Thema, Blitzclub. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, auch mal die Doku zu gucken. Die heißt, glaube ich, Blitzt.
Ja, die heißt auch
Und
Blitzt.
Raphael empfiehlt ja das Buch. Ist das denn wirklich so schwer zu kriegen?
Ich glaube ja, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich weiß, dass das schwierig ist, genau.
Ja.
Es gibt auch noch ein Buch, das heißt We Can Be Heroes, auch unter anderem über den Blitzclub. Da habe ich damals in London 3 Stück von gekauft, weil ich schon wusste, das wird schwierig und das wird dort mittlerweile für 300 Pfund verkauft.
Wahnsinn.
Ja.
Super, Raphael. Dann hören
Gut.
wir uns nächste Woche wieder.
Alles klar,
Bye-bye.
bis dann. Tschüss.
Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt.